Dieser Podcast wird präsentiert von der Bank Austria und der Ergo-Versicherung für Frauen, die vorausdenken. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Heizsaison ist in Österreich trotz teilweise milderer Temperaturen in vollem Gange. Und damit kehrt auch ein Schreckgespenst langsam zurück. Hohe Gaspreise führen ja insbesondere seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zu enormen Energierechnungen. In vielen Ländern gibt es schon Entspannung, aber nicht in Österreich. Hierzulande ist Heizgas so teuer wie nirgends sonst in Europa. Und das trotz dubioser Lieferverträge mit Russland, die uns wohl nicht so viel bringen, wie lange angenommen. Warum die Gaspreise in Österreich noch immer Rekordniveau haben und warum wir einfach nicht von russischem Gas loskommen, darüber habe ich mit Andras Sigetvari gesprochen. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Standard. Andras, bei den milden Temperaturen in den letzten Tagen und Wochen kann man fast das Gefühl bekommen, die Heizsaison diesen Winter ist schon vorbei. Sie ist es noch nicht ganz, aber wir können vielleicht schon Bilanz ziehen über diese zweite Heizsaison, seit durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die Energiepreise, insbesondere die Gaspreise, so extrem explodiert sind. Wo stehen wir denn heute? Haben sich diese Preise mittlerweile wieder halbwegs normalisiert?
Zunächst, damit da nicht böse Anrufe und Leserbriefe aus dem Westen Österreichs kommen, da ist es ja, glaube ich, schon recht kalt und es wird auch nochmal bei uns kälter, also vielleicht zeigt der Winter nochmal Zähne. Also die kurze Antwort ist nein, die Preise haben sich eigentlich nicht normalisiert, da hat das IHS und auch der Standard, wir haben darüber berichtet, dass man kann da ganz leichte Vergleiche anstellen, dass die Gaspreise aktuell in Österreich etwa dreimal so hoch sind wie vor der Krise, also wie vor 2022, 2021, als schon der Gaspreisanstieg begonnen hat und 2022, als der Krieg ausgebrochen ist, also fast Verdreifachung der Preise in Österreich für die Haushalte. Und in Europa, das ist ja auch immer wichtig, der Vergleich, ist das eine Entwicklung, die überall so war? Und da zeigt sich nein. Im Schnitt der EU ist es etwa ums 1,5-fache gestiegen. Also da ist eine Riesenkluft zwischen Österreich und den anderen Ländern. Und auch, ich habe mir nochmal für Jänner die Preise angeschaut. Also auch sogar jetzt sind die Preise noch leicht gestiegen. Also Jänner auch wieder für die Haushalte. Jänner 2024 liegen sie auch immer noch über dem Niveau von Jänner 2023. Und das ist eigentlich sehr verwunderlich, denn, und das ist der zweite Teil der Antwort, am Markt, also tatsächlich dort, wo Gas eingekauft wird, da sind die Preise eigentlich ziemlich stark schon gesunken. Also da hat eine weitgehende Normalisierung stattgefunden. Ein Beispiel, es gibt ja so Floating-Verträge, also das sind Verträge, wo die Kunden und Kundinnen das bezahlen, eigentlich was gerade am Markt in etwa verlangt wird. Und da kostet zum Beispiel ein Gas so bei einem der günstigen Anbieter derzeit so unter 4 Cent eigentlich je Kilowattstunde. Und wenn man sich Preise von Wien Energie oder anderen großen Anbietern anschaut, dann sind das jetzt für Neuverträge 9 Cent, also mehr als das Doppelte. Also das sind sehr länger laufende Verträge. Und Menschen, die überhaupt lange Verträge haben, die zum Beispiel vor einem Jahr abgeschlossen haben, da ist der Gaspreis überhaupt noch viel, viel höher. Also die haben schon noch einen Preis, wo auch der Markt noch anders war und die sind jetzt gebunden und das läuft sehr, sehr lang. Also es gibt günstigere Verträge jetzt, aber von denen profitieren relativ wenige Menschen in Österreich.
Andras, du bist da gerade so drüber geflogen, aber habe ich das gerade richtig verstanden? Die Energiepreise sind ja in ganz Europa, auf der ganzen Welt angestiegen, aber in Österreich sind sie besonders stark angestiegen, teilweise doppelt so stark als in anderen Ländern und sie sind auch so weit oben geblieben. Also Österreich hat besonders teures Gas, auch im Vergleich mit anderen Ländern.
So ist es, genau. Also fast Verdreifachung. Und es sind auch in anderen Ländern, es gibt einige Länder, wo es nie so stark gestiegen ist. Und da gab es eine Reihe von Ländern, wo es auch so stark gestiegen ist wie in Österreich, zum Beispiel Niederlande. Aber dort ist es wieder sehr stark gefallen. Also dort hat sich weitgehend normalisiert, würde ich jetzt sagen, aber nicht in Österreich. Bei uns ist der Preis oben geblieben.
Woran liegt das, dass Österreich so außergewöhnlich extrem schlecht ist mit den hohen Gaspreisen?
Nun, ein Teil der Antwort, glaube ich, da werden wir noch reden, ist so die Rolle ein bisschen, die russisches Gas da einnimmt. Das ist vielleicht so eine noch ganz interessante Frage, vielleicht auch eine der wichtigsten. Und dann ein großer Punkt ist vielleicht der fehlende Wettbewerb. Das ist ein zweiter großer Punkt in der Rolle vom russischen Gas. Das hat viele Facetten. Also einerseits haben wir einige wenige große staatliche oder teilstaatliche Anbieter, die den Markt dominieren. Das sind jetzt gar nicht so, dass das nur zwei in Österreich wären, aber es gibt jedes Bundesland nicht, EVN in Niederösterreich und Energie Burgenland und Wien Energie, die also in jedem Bundesland so die Platzhirsche sind und dort eigentlich einen sehr großen, 80-90% des Marktes beherrschen, da eigentlich wenig Wechseltätigkeit nebenbei stattfindet. Und in dieser dominanten Rolle natürlich tun sie sich auch leicht, auch offensichtlich auch Preise zu setzen. Also wir hatten da vielleicht gar nicht so anders, zum Beispiel mit Preisen runterzugehen, weil da eh kaum wenig Mitbewerb ist. Ein zweiter Punkt ist, die Kunden und Kundinnen in Österreich, die wechseln auch relativ wenig. Also das zeigen so Auswertungen der E-Control. Es gibt noch ein paar andere Länder, wo viele Wechselmuffel sind, aber seit der Liberalisierung der Energiemärkte kann ja jeder, wenn die Vertragsbindung ausläuft und und das ist im Regelfall ein Jahr, nicht viel länger, kann den Anbieter wechseln, wenn wer andere ein günstiges Angebot macht. Das machen aber die Menschen in Österreich eigentlich sehr, sehr wenig. Also diese Kombination aus starker Marktposition einiger weniger Anbieter und Kundinnen und Kunden, die nicht so drauf schauen, die lässt offenbar auch zu, dass diese Anbieter mit den Preisen oben sein können. Also was uns die Control zum Beispiel erzählt hat bei der Recherche war, die Anbieter haben so eine Art Index, nachdem sie die Preise ausrichten und da ist immer so ein Anteil, wie entwickeln sich die Gaspreise, dann hat der Konzern auch eine Marge, die er halt haben will. Und in der Krise haben die Unternehmen dann gesagt, na gut, wenn der Gaspreis ums Vierfache steigt, dann hebe ich halt diesen Index auch ums Vierfache an und damit steigt eben auch die Marge automatisch so stark mit. Also man hat da einfach diese Preisumschläge und auch die eigene Marge einfach mit erhöhen können. Ein zweiter Punkt, der jetzt mit dieser Marktdominanz nichts zu tun hat, ist, wird gesagt, dass Österreich so ein bisschen auch Besonderheiten hat, wie zum Beispiel Gas eingekauft wird. Also die Gaspreise sind oft relativ lang entstehen in einer Art Rückschau. Also die Unternehmen schauen sehr weit zurück. Das heißt, der Marktpreis, der irgendwann war, vor 3-4 Monaten, wenn er noch hoch war, fließt in die aktuellen Preise ein und dann bleibt eben die lange Vertragsbindung. Also diese Preise bleiben auch relativ lang liegen. Aber ich würde sagen, Wettbewerb ist sicher der größere Erklärungspunkt.
Mhm. Jetzt würden diese Energieanbieter sagen oder haben sie auch gesagt in den letzten Monaten, wir mussten ja die Gaspreise erhöhen, weil eben die Gaspreise am Markt so stark gestiegen sind. Habe ich dich jetzt richtig verstanden mit diesem Index, mit diesen Indizes? Ganz so streng hat man sich dann doch nicht an die Gaspreise gehalten.
Nein, also ich glaube, dass da sicher ein Teil auf diese Gewinne und jetzt ist das ja gar nichts Böses, aber es ist offensichtlich nicht, auch wenn Österreich so ein Ausreißer bei den Preisen ist, da muss da irgendetwas anderes im Spiel sein. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, dass ja fast alle Bundesländer in Österreich haben ja irgendwelche Zuschüsse, wo die Länder verteilen, Gaspreishilfen, Strompreishilfen, Häuserschirm auch in Wien und da dürfte es so ein bisschen das Spiel sein, so zumindest habe ich das Gefühl, dass diese Energieanbieter erhöhen ihre Preise, nehmen zusätzlich Geld ein und die Landeshauptleute verteilen dann das Geld und können sich dann, wirkt natürlich besser als Bürgermeister Ludwig hilft den armen Haushalten, als die Wien Energie wird zum Beispiel gleich ihre Preise senken und dann könnte Ludwig eben kein gutes Foto machen, wie halt irgendjemand Geld in die Hand drückt.
Also es könnte sein, dass da nicht zielsicher genug gefördert worden ist in den letzten Jahren.
Na, also mit Förderung, glaube ich, hat das jetzt wenig zu tun, sondern man hat das einfach ausgenutzt, dass der Staat hier beteiligt ist und natürlich, wenn diese Energiekonzerne hohe Gewinne abwerfen, auch der Staat davon profitiert und hat das eher gesagt, okay, wir machen eher nicht Druck, dass die Preise senken sollen, sondern wir nehmen einfach dieses Geld und schütten es dann noch einmal aus als wohltätig und weil wir damit auch als Politik sichtbarer werden.
Jetzt hast du gesagt, erstens, es gibt da wenige Anbieter mit sehr viel Marktmacht, dadurch gibt es wenig Konkurrenz, wenig Wettbewerb. Und zweitens hast du gesagt, diese Gaslieferverträge, die schauen sehr stark zurück. Und deswegen haben wir auch jetzt vielleicht noch einen höheren Preis, obwohl die Gaspreise am Markt eigentlich schon sinken. Wie geht es denn dann jetzt weiter? Wird das jetzt immer so hoch bleiben oder gibt es irgendeine Aussicht, dass es trotz dieser Probleme auch wieder ein zurück zu einem niedrigen Gaspreis gibt?
Also die Good News ist vielleicht, das dauert noch, aber die E-Control, die schätzen, dass so gegen Ende des heurigen Jahres, also in der zweiten Jahreshälfte irgendwann, die Gaspreise doch sinken. So die Idee ist ein bisschen, viele der Verträge, die jetzt sind, es gab im Herbst 2023 eben so eine Welle, wo schon günstigere Verträge angeboten worden sind, also wo man sich binden hat müssen, aber für ein Jahr, aber schon mit etwas günstigeren Gaspreis. Der ist jetzt immer noch deutlich höher, als was aktuell am Markt gezahlt wird. Aber das wird dann jetzt im Herbst dann irgendwann auslaufen und dann könnten einerseits die Menschen wechseln, also sagen, okay, sich wieder umschauen. Es gibt jetzt auch wieder mehr kleinere Anbieter. Und zweitens hätten dann auch die großen Anbieter wie Wien Energie doch mehr Grund sozusagen darauf zu schauen und auch günstigere Angebote zu machen. Also es sieht zumindest jetzt aus, als würde es sich etwas bessern in der zweiten Jahreshälfte.
Was heißt das jetzt für mich? Du hast erzählt von diesem Wien Energie Angebot, das jetzt im Nachhinein anscheinend nicht so gut funktioniert hat für die Kundinnen und Kunden, weil sie jetzt einen höheren gebundenen Preis noch haben, als eigentlich der Marktpreis ist. Was soll ich jetzt machen? Mich nach einem neuen Vertrag umschauen, eben nicht solche Bindungen eingehen besser? Was ist da der beste Weg?
Na, das würde ich jetzt sagen, vorsichtig, wie es immer heißt, soll das jeder selber wissen. Eine Möglichkeit ist natürlich, wer einigermaßen gute Nerven hat, auf einen Floater zu setzen zum Beispiel. Das sind Gaskaufverträge, die ich jederzeit kündigen kann, die sich aber monatlich eben nach dem Gaspreis richten. Das ist derzeit sicher sowohl bei Gas als auch bei Strom eigentlich die günstigste Variante, weil die Anbieter aus ihrer Sicht zu Recht sagen, na gut, ich muss vorsichtig sein, wie ich die Preise weitergebe, wenn sich da viele Kunden binden. Und wenn ich das aber die Nerven dazu habe und bereit bin, zum Beispiel auch monatlich ein bisschen auf die Preisentwicklung im Auge zu behalten, dann ist das sicher eine der günstigsten Varianten. Generell wäre der Tipp, aber das sagt die E-Control eh auch selber, wer wechseln kann, also wer nicht mehr in der Vertragsbindung ist, gibt es auch viele Websites, die Vergleichsportale anbieten, die auch das Wechseln übernehmen. Also einfach dazu schauen, was sind jetzt die günstigeren Angebote, weil da gibt es jetzt eigentlich welche. Also auch auch die Neuangebote sind günstiger, eben diese Floater in unterschiedlicher Form sind günstiger. Hat halt natürlich alles ein Risiko, wenn die Gaspreise wieder explodieren sollten. Unwahrscheinlich derzeit, aber nichts ist ausgeschlossen, dann ist das natürlich ein Nachteil, auf so etwas zu sitzen.
Also auf jeden Fall aktiv sein und umschauen um Verträge, wie du es eh gesagt hast, so ganz ist der Winter noch nicht vorbei, also es zahlt sich auch jetzt noch aus. Jetzt gibt es aber einen Aspekt, über den wir vorher noch nicht ausführlich genug gesprochen haben, nämlich über die Rolle von Russland in dieser ganzen Geschichte, und das werden wir gleich noch tun. Wir sind gleich zurück.
Sind Sie auch so eine, die immer vorausdenkt? Sie denken an die Jausenboxen für die Kinder, an die Geburtstagsmuffins für die Kollegin und rechtzeitig an die Arzttermine Ihrer Mutter. Apropos rechtzeitig, haben Sie schon mal an Ihre Pension gedacht? Ein Teilzeitjob reduziert Sie leider empfindlich. Reden wir über Ihre Vorsorge. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Gibt es außerirdisches Leben?
Haben Tiere ein Bewusstsein?
Können wir durch die Zeit reisen?
Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
Oder neue Rätsel entdecken. Ich bin Tanja Traxler.
Und ich bin David Rennert. Im Standard-Podcast Rätsel der Wissenschaft gehen wir großen Fragen der Menschheit auf die Spur.
Wir fragen Wissenschaftlerinnen, was in schwarzen Löchern passiert.
Wo die Aliens bleiben.
Und die Fusionskraftwerke.
Und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Überall, wo es Podcasts gibt. Andras, du hast vorher gesagt, dass russisches Gas eine große Rolle spielt bei diesen auffällig hohen Gaspreisen, die wir in Österreich haben. Wie ist das gemeint?
Naja, es ist ja bekannt, dass Österreich immer noch einen großen Teil, zuletzt waren es 90% sogar in einzelnen Monaten, davor 80, 70 oder 60, also ein großer Teil, zwei Drittel plus unseres Gases kommt aus Russland. Und das ist ja auch bekannt, das ist ja dieser Vertrag, den die OMV da abgeschlossen hat mit der Gazprom bis zum Jahr 2040. Und die OMV, glaube ich, sagt das nie so direkt, aber es schwingt immer mit, naja, wir haben diese langfristigen Verträge gemacht, weil wir dann so viel auch günstiges Gas bekommen und die Menschen versorgen können. Und da haben zum Beispiel das Neos Lab, also das ist so der Think Tank der kleinen Partei, die haben eine ganz interessante Auswertung aus den Außenhandelsstatistiken, und da lässt sich gut ablesen, was schon viele kritisieren, dass nämlich wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld einfach seit Beginn dieses Krieges, seit 22 und auch nochmal im vergangenen Jahr einfach nach Russland abfließt, also viel mehr als sonst, also über 3 Milliarden Euro zum Beispiel allein im vergangenen Jahr zwischen Jänner und November, was aus Österreich nach Russland überwiesen wurde, deutlich über dem Schnitt der Jahre davor. Und daran sieht man, dass das Gas für Österreich trotz langfristiger Lieferverträge um sehr, sehr viel teurer geworden ist. Und das steht natürlich im krassen Widerspruch zu dieser Argumentation, ja, da kommt ja so billiges Gas aus Russland. Jetzt, ich glaube, wir werden über die Verträge auch reden, jetzt kennt die niemand. Vielleicht ist es möglich, dass da sehr wohl ein Abschlag drinnen ist, aber es hat zumindest den Anschein, als würden wir eigentlich eh Gas zu Marktpreisen kaufen. Also wenn das Gas am Markt, am Rotterdam, wo es gehandelt wird, teurer wird, dann wären auch für uns die Importe zu einem Großteil offensichtlich deutlich, deutlich teurer. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist überhaupt mit diesem günstigen Gas? Das ist ja gar nicht so günstig. Solange alle billig Gas kriegen, kriegen wir es halt auch billig. Und wenn es hochgeht, explodieren da auch die Preise. Und das dürfte einfach auch eine Rolle spielen, dass die Preise bei uns höher geworden sind. Die OMV kauft das Gas ein, zahlt offenbar dafür jetzt einen hohen Preis und verkauft es dann am Markt auch teuer oder beliefert halt die großen Versorger wie EVN und Co. auch teurer. Und dann zahlen es natürlich auch die Haushalte. Und der große Punkt ist, dann fließt halt natürlich dieses ganze Geld ab von den Haushalten zu den Energieversorgern, zur OMV und dann natürlich nach Russland zum Autokraten in Moskau.
Also nochmal kurz zum Klarstellen. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022 hat es vor allem in Europa überall geheißen, wir müssen loskommen vom russischen Gas, wir müssen unabhängiger werden, weil eben erstens das für unsere Energieversorgung schlecht ist und zweitens eben finanzieren wir, wie du gesagt hast, mit diesen 3 Milliarden Euro letztes Jahr die Kriegsmaschinerie in Russland. Also unabhängig zu werden von Russland beim Gas ist uns in Österreich auf jeden Fall noch nicht gelungen.
Nein, ist nicht gelungen. Ich meine, ich würde dazu sagen, das ist jetzt manchmal ein bisschen so leicht, wird gesagt, naja, wir sind immer noch abhängig, wie konnte das passieren? Ich glaube, da sollte man einschränkend dazu sagen, dass er, als der Krieg begonnen hat, da ja monatelang die Rede war von, um Gottes Willen, jetzt kommt kein Gas mehr, und da war die Debatte monatelang, wen drehen wir zuerst ab? Also da war wahrscheinlich die Politik auch gut beraten, an diesen Verträgen, so wie sie sind, festzuhalten und zu sagen, okay, wir brauchen einfach dieses Gas für die Wirtschaft. Das hat ja keinen Sinn, wenn ich quasi dem Gegner jetzt überspitzt formuliert eine Auswische wenn ich mir selber ins Bein schieße. Aber jetzt ist inzwischen viel Zeit vergangen. Es gibt mit LNG, also mit Flüssiggas, das über Schiffe kommt, hat Europa sich erstaunlicherweise eigentlich das russische Gas mehr oder weniger ersetzen können. Vielleicht kommen wir auch da noch dazu, also nicht 100%, aber doch. Und dann gibt es Länder wie Deutschland zum Beispiel, die sind vielleicht auch dem Zufall geschuldet oder der russischen Strategie geschuldet, losgekommen von russischem Gas. Also Russland hat ja die Versorgung von Polen eingestellt. An dieser Pipeline war auch Deutschland dran, bekommt da kein Gas mehr. Dann, wir wissen alle, die Nord Stream Pipelines, von denen eine schon in Betrieb war, sind in Luft gejagt worden. Also Deutschland hatte gar keine Alternative, weil das Pipeline-Gas gar nicht mehr kam. Die waren also gar nicht peinlich berührt davon, dass sie sich entscheiden müssen. Aber nach Österreich kommt das Gas weiter, so wie in einige andere Länder. Und die OMV hat einen, auch das ist ja bekannt, so eine Art Take-or-Pay-Vertrag. Also sie sagen, wir sind vertraglich verpflichtet, das zu nehmen, und sie kaufen das und das Gas ist da und es wird verbraucht.
Das ist jetzt vielleicht die Kernfrage, weil meine nächste Frage wäre, wenn jetzt das große Argument war, wir brauchen dieses russische Gas für unsere Wirtschaft und so weiter, und außerdem ist das ja auch das günstigste Gas. Jetzt sehen wir, es ist gar nicht mehr so günstig, wir zahlen trotzdem hohe aktuelle Marktpreise, obwohl wir diese Verträge mit der Gazprom mit Russland haben. Ist dann nicht jetzt die höchste Zeit, wirklich zu sagen, genug, wir steigen aus diesen Gazprom-Verträgen aus und fertig?
Ich glaube, das ist ohnehin die Debatte, die jetzt stattfindet und die jetzt wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt ist zu führen. Wie weit kann man diese Verträge einfach, das ist natürlich ein Rattenschwanz an auch juristischer Problematik. Österreich ist ja trotzdem ein Rechtsstaat, auch wenn wir da vielleicht gegenüber einem Regime reden, das es natürlich auch mit Recht überhaupt nicht genau nimmt. Aber also da gibt es gewisse Sachen gesellschaftsrechtlich, die OMV ist eine Aktiengesellschaft, also es geht nicht so einfach. Aber klar ist, ich glaube, wenn es diese Alternativen gibt, und die Politik kann ja auch mit Gesetzen gestalten, man könnte ja auch sagen, die Politik, also die Regierung, untersagt die Einfuhr von russischen Importen, also von Gasimporten zum Beispiel, oder versucht das auf EU-Ebene noch einmal in irgendeiner Form festzumachen. Das gibt es ja bei Öl, also Pipeline-Öl darf ja nicht mehr eingeführt werden in die EU. Da gibt es ein paar Ausnahmen für Länder, aber Österreich könnte nochmal drängen. Also da gäbe es schon Möglichkeiten, jetzt tatsächlich etwas zu tun wahrscheinlich. Und eben weil LNG jetzt genug da ist, ist die Situation nicht mehr so, dass wir darüber reden müssten, kriegen wir überhaupt noch genug Gas her.
Kannst du noch diese Verträge zwischen der OMV und Gazprom ein bisschen genauer erklären? Du hast gesagt, Pay-or-Take-Vertrag. Was heißt das genau und wie ist es überhaupt zu solchen Verträgen gekommen, die bis ins Jahr 2040 reichen, die uns so lang binden an dieses Land?
Ja, das ist das Interessante, nicht? Also diese Verträge kennt niemand, also so ins Detail könnte ich es gar nicht sagen. Die OMV und die Gazprom haben Geheimhaltung vereinbart. Es gibt auch gesellschaftsrechtlich, sagen Juristen, auch keine Möglichkeit, nicht? Die OMV ist ja teilstaatlich, sie gehört zu einem Drittel dem Staat, aber auch der Eigentümer sagt, er kennt diese Verträge nicht, die Regierung. Es dürfte auch gedeckt sein, wenn der Vorstand die kennt, dann muss er sie auch nicht weiterreichen. Was es jetzt gibt, ist, dass interessanterweise jetzt der Rechnungshof offenbar Einsicht darin nimmt und zumindest in Teile dieser Verträge, wie ja gestern die Rechnungshofchefin angekündigt hat in der ZIB 2. Das ist spannend, auch die Frage, warum das so spät passiert. Aber eben all diese Fragen, wie dieser Vertrag ausgestattet ist, die stellen sich, und das ist natürlich bedenklich auch, weil es so ein zentrales Element unserer Wirtschaft betrifft, und auch letztendlich der Versorgung der Bevölkerung, dass tatsächlich keiner diese Details kennt, was möglicherweise für Ausstiegsklauseln gibt und eben wie diese Preisgestaltung ist. Das ist also schon merkwürdig. Also sollte zum Beispiel nicht, wenn sich jemand über 30 Jahre hinaus verpflichtet, Gas abzunehmen zu einer bestimmten Menge und offenbar ohnehin den Marktpreis zahlt, das wäre ja fast gar nicht mehr zu erklären, warum jemand so einen Vertrag unterzeichnet und dann nicht zum Beispiel festgelegt ist, okay, wenn der Gas um x Prozent steigt, bekommen wir es trotzdem günstig. Aber vielleicht gibt es eh diese Klauseln und wir kennen sie nicht. Aber es wäre, glaube ich, an der höchsten Zeit, hier Transparenz reinzubringen. Und auch, glaube ich, da hätte die Regierung vielleicht noch mehr Möglichkeiten, das auch gesetzlich womöglich zu versuchen. Also gar nicht die OMV da irgendwie zu versuchen. Jetzt wird zumindest mal der Rechnungshof Einblick nehmen. Das ist schon mal eine ganz gute Nachricht.
Und was langfristig? Wie können wir unabhängig von diesem konkreten Vertrag jetzt irgendwie daran arbeiten, dass wir nicht mehr so abhängig sind von russischem Gas? Man kann jetzt eh darüber diskutieren, sind wir es überhaupt, wenn die Preise nicht gut sind, aber kann Österreich nicht irgendwas tun, um mehr für seine eigene Energie quasi die Verantwortung in die Hand zu nehmen? Du hast LNG angesprochen, können wir das nicht im größeren Stil herholen? Können wir nicht mehr erneuerbare Energie holen, um uns eben gegen solche Energiekrisen und dadurch auch Teuerungskrisen resilienter zu machen in Zukunft?
Also ich würde sagen, das ist der Punkt. LNG ist ja, wäre ohnehin genug da, das sagt jeder, das kommt aus unterschiedlichen Quellen, aus den USA, aus der Golfregion. Das Zweite ist, was ich schon sagen würde, ist, das versucht die Regierung schon nicht. Es gab ja das große Gesetz, mit dem auch die Wärmeversorgung umgestellt werden soll. Da gab es ja eine Idee, auch Gasheizungen zu verbieten perspektivisch, das kam nicht, aber die Förderungen würden erhöht. Also wer jetzt seine Gasheizung austauscht gegen eine Wärmepumpe, bekommt zum Beispiel 75% gefördert. Das ist ja eine unglaubliche Summe eigentlich. Also wer sich das irgendwie leisten kann, das ist ja fast finanziell nicht zu erklären, wer das nicht tut. Man wird sehen, wie weit das angenommen wird. Also da gibt es Bemühungen. Also das ist ein großer Teil, erneuerbare Ausbauen, LNG. Das Problem ist halt, solange die OMV dieses russische Gas kauft, und das auch nicht untersagt ist, wird sie es irgendwo verkaufen können. Also wird sie es am Markt verkaufen, dann kommt es in andere EU-Länder. Das ist ja ein bisschen das Problem. Also diesen Import, wenn man das russische Gas nicht mehr will, wird man in irgendeiner Form untersagen oder verteuern müssen, damit das tatsächlich endet. Und das wäre ja nicht nur wahrscheinlich eine gute Nachricht bezogen, dass weniger Schecks in Richtung Russland abgehen, sondern auch fürs Klima. Weniger Fossile hilft ja auch dem Klima.
Und potenziell besser für unsere Gasrechnungen.
Und besser für die Gasrechnungen, so ist es.
Also halten wir nochmal fest, der Gaspreis in Österreich ist mit Abstand der höchste in einer Studie in Europa. Wir haben sehr, sehr dubiose Verträge mit Russland, die uns nicht unbedingt etwas bringen. Und es bleibt da noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten in den nächsten Monaten und Jahren. Ihr werdet weiter darüber berichten in der Standard Wirtschaftsredaktion. Und danke dir, Andras Sigetvari, dass du auch heute hier im Podcast warst.
Und gerne bis zum nächsten Mal.
Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des Tages. Es geht unter anderem darum, was bei den heute startenden U-Ausschüssen alles ans Licht kommen soll. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die heutige Folge von Thema des Tages bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter.
Und? Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime.
Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute Mittwoch sind zwei neue U-Ausschüsse im Parlament gestartet und um was es da geht, ist ein bisschen kompliziert. Vordergründig geht es erstens um die sogenannte COFAG oder Corona-Förderagentur, die während der Pandemie Hilfsgelder an Unternehmen ausgezahlt hat. Da gab es viel Kritik an einer vermeintlichen Überförderung und das ganze Konstrukt der Agentur wurde schließlich auch für verfassungswidrig erklärt. Zweitens geht es aber auch um einen vermeintlichen rot-blauen Machtmissbrauch, der unter Regierungen von SPÖ oder FPÖ stattgefunden haben soll. Und da sieht man schon, es ist dieses Mal quasi für alle Parteien im Parlament etwas dabei, was sie an der politischen Konkurrenz kritisieren können. Praktisch war die erste Auskunftsperson dann Wolfgang Pechorn, Präsident der Finanzprokuratur, also der Anwältin der Republik. Und dabei kam die Rede dann noch schnell auf eine weitere Schlüsselfigur, René Benko. Er ist sowohl für die Opposition interessant, die sich für Benkos Verbindungen zur ÖVP interessiert, Stichwort Thomas Schmidt, als auch für die Volkspartei selbst, die etwa Benkos Zusammenarbeit mit dem Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer durchleuchten will. Was bei den ersten beiden Befragungen ans Licht kommt, können Sie heute und morgen im Standard-Live-Ticker nachlesen. Zweitens, die Ex-Ministerin Sophie Karmasin wurde nun auch in letzter Instanz verurteilt wegen illegaler Absprachen bei Meinungsumfragen. Da sollen Scheinangebote gelegt worden sein. In einem zweiten Anklagepunkt wurde sie freigesprochen, obwohl sie nach ihrer Ministerinnenzeit unrechtmäßig eine Gehaltsvorzahlung bekommen hat, handelt es sich nicht um Betrug, weil sie das Geld zurückgezahlt hat. Ein sehr ähnliches Urteil hat es ja bereits gegeben. Nach Beschwerden durch beide Seiten im Prozess wurde es jetzt aber in höchster Instanz bestätigt. Die Strafe wurde reduziert auf 10 Monate bedingt für Karmasin. Drittens, Nikki Haley, die letzte verbliebene Konkurrentin von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, wirft das Handtuch. Das berichten seriöse US-Medien wie das Wall Street Journal. Eine offizielle Bestätigung durch Haleys Team steht während unserer Podcast-Aufnahme noch aus, aber der Zeitpunkt spricht dafür. In der Nacht auf heute hat Haley beim sogenannten Super Tuesday in 14 von 15 Bundesstaaten die Vorwahlen verloren. Damit steht Donald Trump zwar noch nicht fix als republikanischer Kandidat fest, aber eine Aufholjagd durch Haley wäre rechnerisch kaum noch möglich gewesen. Wie genau die US-Vorwahlen funktionieren, das können Sie in einer eigenen Folge von Thema des Tages nachhören. Und wenn Haley ihren Rückzug bestätigt, dann lesen Sie das online auf derstandard.at. Und viertens, haben Sie ein paar hundert Millionen Euro herumliegen und nichts damit vor? Dann kaufen Sie sich doch ein Kaufhaus. Das Lamar auf der Maria-Hilfer-Straße steht nun zum Verkauf. Eigentlich gehört es ja zu Rene Benkos Immobilienkonzern Signa. Seit der aber pleite gegangen ist, sind bei dem Prestigeprojekt langsam die Bauarbeiten zum Erliegen gekommen. Zu rund einem Drittel soll es bisher fertig sein. Und weil die Signa ihre Schulden tilgen muss, wird jetzt das ganze Objekt verkauft. Zusätzlich zum Kaufhaus bekommt man ein Hotel und die Tiefgarage auf dem Grundstück. Die Dachterrasse muss man sich allerdings mit der Stadt Wien teilen, die hat ein Vorrecht. Wenn Sie jetzt Interesse haben, dann gibt es nur noch ein Problem. Wer das Objekt kaufen will, muss auch die Schulden tilgen, die sich aus den Pfandrechten auf dem Grundstück ergeben. Und allein die betragen schon mal 390 Millionen Euro. Der genaue Kaufpreis des Lamar steht noch nicht fest. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in die neue Folge von Rätsel der Wissenschaft rein. Da geht es um das Problem der auftauenden Permafrostböden und die Frage, welche Jahrtausende alten Viren da herauskommen könnten und welche Pandemien uns das noch einbringen könnte. Rätsel der Wissenschaft finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann schließen Sie ein Standard-Abo ab, egal ob für die Zeitung, für die Website oder direkt für unseren Podcast. Das geht über ein Premium-Abo bei Apple. Vielen Dank Ihnen für jede Unterstützung. Mein Name ist Tobias Holub. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Was steht heute noch alles auf Ihrem Plan? Teilzeitjob und Privatleben jonglieren heißt, an tausend Dinge denken. Aber Sie sind jung und schaffen das. Apropos jung. Jetzt können Sie dafür sorgen, dass in der Pension das Geld einmal zum Leben reicht. Sorgen Sie jetzt gegen Altersarmut vor. Kommen Sie in die Bank Austria. Wir beraten Sie gern zu den Lebensversicherungen unseres langjährigen Partners ERGO. Bank Austria.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.